Hallo, willkommen bei Evo Mentis. Ja, hast du dich auch schon mal gefragt, ob nicht alles vielleicht irgendwo ja seltsam ist? Also so ein seltsames Gefühl, dass irgendwie das ganze Leben nicht so ist, wie es vielleicht scheint, dass da irgendeine verborgene ja Realität dahinter noch ist, irgendeine Verschwörung vielleicht, irgendwas, was sich vielleicht so anfühlt, irgendwie als ob diese Realität, die du so wahrnimmst, gar nicht das ist, was du wirklich denkst. Nun, ich will jetzt nicht auf das ganze Thema Schizophrenie und so weiter hinaus oder Verfolgungswahn, Paranoia, nicht so direkt zumindest. Ja, das ist durchaus auch ein spannender eigener Teil und ich hatte das schon mal angesprochen beim ganzen Themenkomplex. Das war kurz vor Weihnachten, gab es mal in dieser Adventsfolge so magisches Denken, agentisches Denken und so weiter, dieses Konzept. Und da ging es dann auch darum, dass man eher mal annimmt, dass irgendwelche Zufälle oder Dinge vielleicht doch irgendwie ein handelndes Ding sein könnten. Also dass da ja irgendein Gott oder irgendwas anderes bewusst diese ganzen Sachen da im Hintergrund die Fäden zieht oder sowas. Das kommt daher, dass wir halt in unserer Evolutionsgeschichte gelernt haben, solche Dinge eher anzunehmen, weil, falls das wirklich stimmt, dann ist es die größere Bedrohung quasi. Also ein reiner Zufall, da kannst du nicht viel machen, aber wenn da wirklich jemand gezielt gegen uns arbeitet oder vielleicht da ja als Akteur irgendwie in Erscheinung tritt, dann sollten wir das möglichst merken, ja, um richtig darauf reagieren zu können. Das ist schon ganz einfach, wenn du sagen kannst, da in dem Busch da drüben, da rascheln irgendwie die Blätter. Da könnte vielleicht der berühmte Säbelzahntiger halt aktiv sein. Und das ist nicht bloß irgendwie der Wind oder dass da zufälligerweise irgendwie gerade halt sich, ja, keine Ahnung, was bewegt. Und das ist so dieses Thema Paranoia. Bei Anhalter durch die Galaxis gibt es auch so eine nette Episode, wo der Arthur Dent, also ja so der Hauptprotagonist, könnte man sagen, dann auch irgendwann meint, dass er ja immer schon gewusst hat, dass es da was Größeres dahinter gibt, weil er dann irgendwann feststellt, dass die Erde, also so ist es zumindest bei Hitchhiker's Guide in der Galaxy, und ich hoffe, ich spoilere da jetzt nichts, dass die Erde im Prinzip ein großer biologischer Supercomputer, der die Frage ja nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest irgendwie überhaupt mal richtig formulieren soll, damit man versteht, was die Antwort 42 eigentlich bedeutet. Ja, leider wird die Erde ja dann zerstört und wir wissen es nicht. Aber trotzdem diese Erkenntnis, dass da irgendwas Großes dahinter steckt, dass er Teil einer großen biologischen lebenden Supermatrix ist, die an dieser Frage arbeitet. Und das war für ihn so dieses boah, boom, Mindblow-Erlebnis quasi. Ja, und so ein Mindblow-Erlebnis, das wünschen sich halt viele, die sich Dinge halt einfach nicht erklären können oder wo nichts im Leben irgendwie Sinn zu machen scheint. Oft sucht man da vergeblich danach, also gerade Themenkomplex Verschwörungstheorien oder sowas, da sind halt sehr viele Dinge, die dann konstruiert werden, in der verzweifelten Hoffnung, da irgendwie einen Sinn irgendwie in den Dingen drin zu entdecken, wo die aberwitzigsten, seltsamen Sachen dann bei manchen Menschen herauskommen, wo man sagt, das ist so überhaupt nicht zielführend. Aber wir kennen dieses Phänomen auch ja in anderen Bereichen. Und stellen wir uns einfach mal vor, jetzt wirklich mal, lassen wir uns mal drauf ein, wie wäre das denn wirklich, wenn wir feststellen, dass die Realität, in der wir uns bewegen, eigentlich nicht so ist, wie sie vielleicht zu sein scheint? Also sowas wie die Matrix. Ja, also dass wir zwar so eine, ja, oberflächlich quasi so ein scheinbar normales Leben irgendwie führen und so weiter, aber da halt irgendwas dahinter steckt quasi und wir die ganze Zeit irgendwie gemerkt haben, dass irgendwie die ganzen Sachen nicht stimmen, wir damit nicht richtig klarkommen, da irgendwas kaputt ist quasi mit der Realität. Es gibt einen schönen Film, der heißt auch Dark City. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht kennt. Er spielt in einer Stadt. Das, was einem erst nachträglich auffällt, ist, dass es da wirklich immer Nacht ist. Also alle Szenen am Anfang spielen einfach bei Nacht. Und das ist eigentlich eher so eine Krimi-Geschichte, wo jemand halt versucht, irgendwie rauszukriegen, was da passiert ist und dann langsam eben dem Geheimnis auf die Spur kommt, dass diese ganze Stadt halt eigentlich ja, so in der Form nicht in der Welt existiert, wie er dachte, dass sie existiert, sondern ja, ein ganz anderes Konstrukt ist, das auch von wirklich handelnden Agenten quasi manipuliert und verwaltet wird. Ähnliche Sachen gibt es auch, ich weiß nicht, ich könnte jetzt in die ganzen Sachen einsteigen, die es so gibt. Das ist ein eigenes Filmgenre und das ist nebenbei, wir sind wieder bei Filmgenres, ein Filmgenre, das neben diesen ganzen Zeitschleifensachen auch durchaus eine ja, große Beliebtheit oder Bedeutung irgendwie hat. Gerade auch im Neurodivergenzbereich. Und vielleicht ja deshalb, ja, was ich euch jetzt gleich erklären werde. Also bevor wir in dieses Filmgenre weiter einsteigen, das man ja vielleicht kurz beschreiben könnte mit Simulacron 13. Ich weiß nicht, ob ihr die Kurzgeschichte oder die Novelle kennt. Also auf die geht im Prinzip viel von diesen Ideen halt zurück, dass wir halt in einer Simulation leben. Ja, die Realität gar nicht die Realität ist quasi, sondern nur eine simulierte Realität und so. Ja, aber wie kommt man jetzt auf solche Ideen? Abgesehen davon, dass man vielleicht verzweifelten Sinn sucht, dass man vielleicht irgendwie in Richtung Schizophrenie unterwegs ist, eine Paranoia hat oder sonst was. Das kann ja wirklich sich so anfühlen, dass man sagt, irgendwie passt hier so gar nichts. Also so wie die anderen mir die Welt erklären und sie wahrnehmen, kann ich sie nicht wahrnehmen. Das ist irgendwie, fühle mich davon irgendwie entrückt oder irgendwas kriege ich nicht zusammen. Und dieses Gefühl haben sehr viele Neurodivergente. Die haben wirklich so den Eindruck, irgendwas passt nicht. Es gibt auch den Begriff, dass sie sich als Alien fühlen im Prinzip, also so als fremdes Wesen, was hier gar nicht so richtig hingehört. Und gestern fast so ein bisschen wie bei Man in Black, wobei bei Man in Black ist ja die Erkenntnis überhaupt, dass es halt solche Aliens unter uns gibt und so. Und ja, der Protagonist, also gespielt von Will Smith, der kriegt das ja dann so raus und wirklich für den ist das dieser Mindblow-Moment, dass er sagt, boah, es gibt die Aliens wirklich und sie sind unter uns und die Men in Black, die verwalten das eigentlich und die wissen das alles und krass. Ja, was ist, wenn du vielleicht selber das Alien bist und das noch gar nicht gemerkt hast? Auch dazu gibt es viele schöne Kurzgeschichten, wo Menschen im Prinzip halt als, keine Ahnung, Android oder Alien oder sonst was halt leben, das gar nicht wissen, denken, sie wären halt normale Menschen, normal in Anführungszeichen, und dann irgendwann rauskriegen, Mist, verdammt, bin ich ja gar nicht, gehöre gar nicht dazu, ich bin was anderes und wie kann das sein, wie passt das zusammen? Oder jetzt erklären sich viele Dinge, wieso ich da nie so richtig dazugehört habe oder nie richtig funktioniert habe. Bist du also ein Alien? Und das ist wirklich ein, ja, eine Bezeichnung oder ein ja, Konzept, was immer wieder verwendet wird im Neurodivergenzbereich, um zu beschreiben, wie sich Menschen dabei halt fühlen. Ja, und was machst du dann, wenn du merkst, das passt nicht so ganz, aber du hast die Antwort noch nicht gefunden? Ja, du suchst halt danach. Du suchst vielleicht dein halbes oder vielleicht sogar dein ganzes Leben lang danach, wenn du nicht gerade das Glück hattest, dass du schon sehr früh eine Diagnose gekriegt hast, die schon perfekt gepasst hat, alles beschrieben hat. Ja, auch da kann es ja sein, dass du erst die falschen Diagnosen kriegst, dann immer damit rum durch die Gegend ziehst und irgendwie, es passt aber trotzdem nicht ganz. Oder du kriegst eine Diagnose für ADHS, aber dann ist halt noch Autismus drunter. Und eigentlich ist es sowieso alles mit ADHS und Autismus aus meiner Sicht ein großes Gesamtspektrum. Insofern, du musst das Ganze halt auch verstehen, also was da alles mit einer Rolle spielt, um dann halt Dinge auch richtig einzuordnen. Kriegst du diese Erkenntnis aber halt sehr spät erst, suchst du halt vielleicht verzweifelt nach anderen Dingen. Kommst dann drauf, dass, ja, keine Ahnung, du vielleicht vom Teufel besessen bist und versuchst da was zu machen oder versuchst das halt mit verschiedenen Religionen, dir da irgendwie einen Weg zu finden, irgendwie, wo du sagen kannst, ich habe noch nicht das Richtige gefunden, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich muss mich irgendwie reparieren, ich bin kaputt, ich passe da nicht dazu, wie kann das sein? Und alle anderen passen und nur ich nicht. Und diese ganzen Versuche sind ja durchaus erstmal ja sinnvoll, weil ich meine, du kannst halt nur das versuchen, was dir halt überhaupt als plausible Lösung irgendwie ja vor die Flinte läuft, sozusagen. Also was dir als Gelegenheit sich bietet, auf was du halt stößt. Du tust das Beste, was du halt tun kannst in der Situation und ich sage immer so schön, hättest du es besser gewusst, hättest du es besser gemacht. Aber gerade dieser Bereich Neurodivergenz ist halt was, was wir eigentlich ja vor 10, 20 Jahren war das nicht so bekannt. Also Dinge auch, mit denen ich mich auch nicht so direkt beschäftigt habe. Ja, man hat schon mal was gehört da von irgendwelchen, den Heimtick, die Kinder, die dann da irgendwie so irgendwie durch die Gegend wippen, irgendwie so, ja, wo man heute sagen kann, klar, das ist vielleicht halt, ja, würde man heute eher dem Autismus-Spektrum irgendwie zuordnen, irgendwie das Stimming oder das Selbstregulieren quasi des Nervensystems, das geht oft mit solchen Wippbewegungen oder sowas einher. Es gibt verschiedene ähnliche Phänomene oder Sachen da. Es kann auch sein, dass es dich halt beschäftigt, deine Nerven beruhigt und so weiter. Hat man aber früher nicht so verstanden. Da war das irgendwie so, ja, die sind irgendwie gestört oder so. Wobei, Spoiler, du kannst das auch bei normalen Menschen, normal in Anführungszeichen wiederum, also bei neurotypischen Menschen oder das, was ich so Neurix M nenne, Neurix M für Masse, Median, Mittelwert, also die so den, ja, so einen großen ähnlichen Haufen da bilden, der halt leider in der Überzahl ist und deswegen die Neurodivergenten dann immer für die Außenseiter hält. Selbst für den kriegst du so ein Verhalten hin, wenn du halt mit solchen Deprivationsexperimenten irgendwie hingehst, wo du sagen kannst, du bist jetzt in einem Raum, hast nichts zu tun irgendwie, weiß nicht, was Tag und Nacht ist. Langweilt sich im Prinzip halt. Also auch dann neigen die irgendwann dazu, aber halt deutlich später erst. Also das jetzt bei Menschen, die im Neurodivergenzspektrum sind oder das, was ich gerne so Neurix A nenne, also ADHS, Autismus und sehr viele Dinge außenrum dann noch. Das sind grundlegende Mechanismen, die einfach bei Menschen da sind, aber bei manchen halt wichtiger, bei anderen unwichtiger, bei manchen stärker oder weniger stark ausgeprägt. Das heißt, früher war das aber halt alles, ja, seltsam quasi, oder den Zappel-Philipp oder sowas irgendwie, aber viel mehr wusste man drüber nicht. Oder ADHS, ich habe es schon mal erwähnt. Ich dachte, Aufmerksamkeitsdefizitstörung oder Hyperaktivitätsstörung, das sind die Leute, die dann immer irgendwie ungeschickt sind oder sonst was und die halt nach Aufmerksamkeit suchen. Nein, das bedeutet dieser Begriff natürlich nicht, aber wenn du dich nicht mit beschäftigst, kommst du auf so Ideen, dass es das vielleicht bedeutet und verstehst nichts von den ganzen Sachen. Es kann sogar so sein, und auch diese Beispiele gibt es immer wieder, dass Menschen sich sehr wohl mit diesen Themen beschäftigen, aber nicht auf die Idee kommen, dass sie selber davon betroffen sein könnten. Es gibt es. Es gibt viele prominente Beispiele, aber auch viele Menschen so aus dem Alltag, denen du begegnest, die irgendwann diese Erkenntnis haben, die aber stattdessen halt nach ganz anderen Dingen suchen. Dennoch, wenn du überhaupt mal die Chance hast, auf dieses Thema zu kommen, dass es sowas wie Neurodivergenz oder Neurodiversität überhaupt halt gibt, ist das schon mal ein Riesenglücksgriff für dich. Also da hat gerade auch, ja, die Corona-Krise und Social Media sehr viel vorangebracht. Mein Kritikpunkt ja an möglichen Sperren von Social Media für Jugendliche ist, wo man sagen kann, super, du nimmst den Leuten halt wichtige Kommunikation und Erkenntniswege halt auch damit. Ich habe da, ja, entweder lief die Folge schon oder sie läuft noch. Das weiß ich nicht, wie ich es jetzt einsortieren werde, aber auch dazu habe ich eine größere Folge quasi schon in Produktion. Steckt viel von meiner persönlichen Meinung drin, aber auch viel an durchdachter Meinung drin. Social Media hat gerade für den Neurodivergenzbereich viel geleistet, weil Menschen über solche Memes und so weiter in leicht verdaulichen, sehr anschaulichen, praxisnahen Beispielen halt auf dieses Thema aufmerksam wurden, dass sie gesagt haben, aha, Moment, das sind Phänomene, Syndrome, Effekte, Sachen, da kann ich mich selber irgendwie drin wiederfinden. Was heißt das jetzt? Was bedeutet das? Und dann haben die wirklich betroffen, nicht gesagt, oh, ich habe jetzt zwei Memes dazu gesehen oder so. Aha, das habe ich jetzt auch. Ja, solche Leute gibt es, das sind dann eher aber die Neurotypischen. Nein, was macht der Neurodivergente? Der sagt, hä, das ist ja interessant, das könnte ja ich sein und so weiter, betrifft mich das auch. Ja, dann fängt er an, danach zu suchen. In Social Media, aber halt auch, ja, YouTube ist das Erweiterte, in Wikipedia, in allen möglichen Büchern, in irgendwelchen Podcasts. Hallo, liebe Podcast-Hörer, seid ihr vielleicht so auf diesen Podcast gekommen? Ja, kann sein. Ist doch wunderbar. Dann hörst du auch in Podcasts halt mehr dazu. Dann versuchst du irgendwelche Fernsehdokus dazu anzuschauen, dich da eben halt akribisch einzulesen und so weiter. Das ist tatsächlich was, was auch, ja, Experten, also Leute, die sowas diagnostizieren und so weiter, bestätigen. Neurodivergente arbeiten sich sehr tiefgehend und auch sehr gut in diesen Themenkomplex ein. Deswegen machen auch viele Neurodivergente dann irgendwelche Bücher, weil sie sich so einarbeiten und Teil dieser Einarbeitung ist wiederum, das halt auch weiterzugeben und ja, strukturiert aufzuschreiben. Das heißt, diesen Anstoß brauchst du überhaupt, diese Erkenntnis, diesen Aha-Moment oder viele sagen auch das fehlende Puzzlestück. Ja, du baust so ein großes Puzzle, alle möglichen Teile und Sachen, aber irgendwas fehlt dann damit. Irgendwie passt es noch nicht zusammen. Irgendwie das richtig verbindende Element, durch das auf einmal alles so klar wird, das fehlt halt lange Zeit noch. Und dann triffst du auf Neurodivergenz und sagst, ach du liebe Zeit, okay, auf einmal macht alles Sinn. Ja, also dieser wirkliche Mindblow-Moment. Und der ist jetzt ganz spannend. Und vor allem, was danach passiert. Und dem, das war jetzt eine sehr lange Vorrede sozusagen, aber es waren ja auch alles wichtige Aspekte, diesem Bereich möchte ich mich heute mal widmen. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn du ja einen langen Leidensweg vielleicht hinter dir hast, dich immer als Alien gefühlt hast, nirgends richtig reingepasst hast, nichts ist richtig stimmig und ja, verschiedene Diagnosen und Sachen und jetzt kommst du auf das Thema Neurodivergenz. Du merkst, okay, das könnte was sein, aber vielleicht ist es nur ein weiteres Thema, eine weitere Theorie, die sich nicht bestätigt, aber nee, du arbeitest ja ein, es passt immer mehr, es wird immer stimmiger und so weiter und dann irgendwann, ja, die meisten sagen dann, ja, sie brauchen eine Diagnose. Sie sind sich so unsicher quasi, weil sie tausendmal vorher irgendwelche Dinge gesucht und gemacht haben und sich nicht drüber im Klaren waren, was ist da wirklich, ja, wirklich Sache und immer wieder enttäuscht waren oder sich auch selber, also auch von sich selber enttäuscht waren irgendwie, dass sie sagen, nee, jetzt brauche ich mal von extern quasi ein klares Siegel drauf, eine klare Bestätigung, dass das wirklich das ist und ich mich nicht nur wieder an irgendwas verrenne. Ich nicht quasi irgendeine Paranoia, irgendeine schizophrene Anwandlung da habe, dass ich mir da irgendwas jetzt zusammen fantasiere, nur damit mein Leben irgendwie auf einmal Sinn macht. Ich brauche es jetzt von außen quasi ganz klar benannt, was ist das eigentlich, was ich da habe? Ist das wirklich das? Macht das Sinn? Ja, und dann suchen sie Diagnoseplätze, was sehr schwierig ist gerade. Gerade in Deutschland mit langen Wartezeiten, viel Frustration und Problemen. Meistens auch Kosten einhergeht, weil die Kassenleistungen das in den meisten Fällen halt nicht abdecken oder du da halt keine Plätze kriegst oder sehr lange warten musst. Also da geht's wirklich dann um Jahre. Also kannst du dann halt ja auf privat bezahlt quasi dir Diagnosen, man kann schon sagen, kaufen. Das kann man durchaus kritisieren. Nein, das sind schon Fachleute, die machen das auch gut und sinnvoll normalerweise. Aber die kriegen halt extra Geld dafür nochmal, weil die sagen, das ist zu aufwendig, das lohnt sich sonst nicht. Könnte man auch als gutes Geschäft sehen. Ich kann es nicht abschätzen, ob das wirklich immer gerechtfertigt ist, das Geld, was man zahlt. Aber manche können sich es vielleicht auch nicht leisten. Insofern ist es auf jeden Fall problematisch. So, und jetzt ist es dann vielleicht soweit. Jetzt kriegst du eine Diagnose. Also eine lange Reise quasi, die du über viele Stationen gemacht hast, über viele Irrwege, du oft verzweifelt bist, du nicht weiter wusstest, du schon gedacht hast, ja, du bist ein reines Fehlkonstrukt und so weiter. Und auf einmal scheint sich alles irgendwie ja, stimmig zusammenzufinden, aber so die letzte Bestätigung brauchst du noch, damit du dir wirklich sicher sein kannst, diese Diagnose, da bibberst du vielleicht darauf hin, dass du sagen kannst, oh Gott, hoffentlich kommt da jetzt das raus, was ich mir erhoffe. Aber was erhoffst du dir eigentlich? Wozu brauchst du die Diagnose überhaupt? Könnte man auch mal die Frage stellen. Das behandle ich jetzt heute mal nicht. Nee, es geht wirklich um die Frage, was kommt da jetzt raus? Und klar, wenn da jetzt rauskommt, du bist überhaupt nicht neurodivergent, du bist total neurotypisch, du hast weder ADHS noch Autismus, dann ja, blöd, dann musst du weitersuchen oder musst du die Frage stellen, ja, derjenige, der die Diagnose hat, irgendwie hat er das wirklich gut gemacht oder nicht, dann bist du wieder da in völliger Unklarheit. Aber die meisten eigentlich, die sich wirklich da selber eingearbeitet haben und auch diese Zeit und diese viel Energie aufgewendet haben im Vorfeld, die sind auch neurodivergent. Also das ist eigentlich mit schon so eines der wichtigsten Indizien dafür. Und die kriegen halt ihre Diagnose auch. Ja, und dann haben sie schwarz auf weiß. Und dann ist ja alles gut, oder? Also, tatsächlich empfinden einige so als Riesenerleichterung, dass jetzt endlich verdammt nochmal wissen, was los ist. Das kann ein richtiger Glücksmoment sein, so richtig dieses Oh Mann, meine Güte quasi. Das ist das gewesen, was ich die ganze Zeit gesucht habe, was die ganze Zeit, wieso es nicht funktioniert hat. Und auf einmal habe ich eine sinnvolle Erklärung und empfinde das als total entlastend. Also gerade dieses, ja, du bemühst dich nicht genügend, du machst immer alles falsch, und wenn du wirklich wolltest, würdest du es schon hinkriegen, genauso zu sein wie alle anderen Neurotypischen quasi. Diese, ja, Belastung ist dann auf einmal weg. Gerade wenn du vielleicht auch von dem Thema Neurodivergenz gerade erst frisch erfahren hast, also du quasi die Diagnose bekommst, ohne dass dich lange drüber, also vorher informiert hast, also kann es ja ziemlich zeitnah zusammenkommen, dass du sagst, ja, es gibt irgendwie sowas wie Neurodiversität, es gibt sowas wie ADHS und Autismus, Hochbegabung, Hochsensibilität und viele andere Dinge. Ja, sie sind da von einigen von diesen Betroffenen und wir können alles sehr gut erklären quasi, was sie da an Problemen haben. Du dann merkst, okay, es gibt also tatsächlich sowas wie Aliens und so weiter und Menschen oder verschiedene Menschen quasi, die unterschiedlich funktionieren und wo total klar ist, dass das nicht alles gleich ist. Das ist so ein bisschen so, könnte man sagen, wenn du irgendwann rausfindest irgendwie, dass es halt Männer und Frauen gibt und du halt in der nicht zu dir passenden Gruppe unterwegs bist oder so ein bisschen wie bei dem hässlichen Entlein. Wenn ihr das Märchen kennt, irgendwie mit diesem Entlein, was die ganze Zeit so hässlich war und nicht richtig zu den anderen Enten gepasst hat und sich immer ganz furchtbar gefunden hat und dann irgendwann merkt's, oh Mann, ich bin ja ein Schwan. Ja, so ähnlich. Ach, es gibt auch was anderes als Enten. Oh nein, ach so, es gibt Enten und Schwäne und die sehen unterschiedlich aus und ach meine Güte. Und das Frappierende ist ja, du siehst es vielen Leuten, gerade wenn du nicht weißt, wo du vielleicht drauf achten musst, du siehst es ihnen nicht an, du weißt es nicht. Auch so, wenn du durch die Gegend gehst, und das ist ja wirklich so dieses Gefühl so von Aliens, die unter uns sind, so wie bei Man in Black irgendwie so, unerkannt unter uns. Ich meine, die Frage ist jetzt tatsächlich, was sind dann die Aliens und was sind die Menschen? Also gerade bei Neurodiversität würde man halt sagen, es sind einfach alles unterschiedliche Aliens oder sowas, aber die halt alle als Menschen leben oder so. Vielleicht so. Ja, aber dieser Kind, das kann total bahnbrechend sein. Auf einmal verschiebt sich wirklich für dich so die Realität. So, auf einmal ist da eine komplett neue, weitere Ebene halt irgendwie da, die du vorher vielleicht erahnt hast, aber die du nie so konkret greifen oder sehen konntest. Also, das ist total bahnbrechend. Also, ich fand das total bahnbrechend. So dieses, hey Mann, es gibt unterschiedliche Leute. Ja, hätte man vorher jetzt schon gesagt, aber man hat zumindest auf die falschen Eigenschaften geachtet. Es gibt diese Fußballfans und diese Fußballfans und da gibt es noch welche, die sich eher für Tennis interessieren und dann gibt es die vom Kleingartenverein. Ja, nach solchen Sachen kannst du es auch unterscheiden, aber und dass es da wirklich sehr unterschiedliche Gehirntypen gibt, vereinfacht gesagt. Das ist ja schon erstaunlich und dass da einfach sehr unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften da sind, dass die Leute sich sehr unterschiedlich leicht oder schwer tun mit Alltagsdingen. Und es eben auch Alltagsdinge gibt, bei denen sich die Neurodivergenz-Menschen schwer tun, aber dann einfach definieren, dass das ja auch was ist, mit dem man sich nicht beschäftigen müsste, weil man sich ja so schwer mit tut, weil sie ja alle schon schwer mit tun. So, und sie halt nicht akzeptieren, dass es halt Einzelne gibt, die sich damit leicht tun, wo man sagen kann, ja, das, darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Also diese Erkenntnis, das kann total ein Mindblow sein, das kann auch total das Glücksgefühl verursachen. Das kann aber auch noch was anderes machen. Und ja, darauf versuchen gute Therapeuten oder ja Leute, die die Diagnosen machen, einen vielleicht auch vorzubereiten, dass sie sagen, das kann dich ganz schön aus der Bahn werfen. Gut, du hattest bisher im Leben auch schon das Gefühl, dauernd aus der Bahn geworfen zu sein, aber das kann nochmal was ganz anderes mit dir machen. Die klare Erkenntnis von außen bestätigt und von dir innen heraus auch stimmig, sich anfühlend und ebenso bestätigt, hergeleitet und verstanden, dass es eben diese Realität gibt, in der sowas wie Neurodiversität besteht und die wunderbar perfekt erklärt, wie dein Leben bisher gelaufen ist. Und alles, wonach du die ganze Zeit gesucht hast, nach dem ganzen Sinn, die ganze Hoffnung, die du hattest, wie sich das alles für dich auflösen wird und so weiter, konzentriert sich in diesen einen Punkt. Dieser riesige Kreis, dieser riesigen Reise deines ganzen Lebens beginnt sich zu schließen. Diese ganzen ja, unterdrückten Gefühle, Emotionen, Verzweiflungen, diese Hoffnungslosigkeit und so weiter, fokussiert sich in diesem einen Punkt und könnte sich jetzt wunderbar auflösen. Aber was passiert jetzt? Einerseits ist es total toll. Du bekommst jetzt einen Haufen Handwerkszeug, mit dem du ja dich besser begreifen kannst, besser umgehen kannst und so weiter. Du bekommst vielleicht sogar Medikamente, die manches leichter machen. Also wenn sie direkt bei dir gut funktionieren und passend sind und so weiter und du nicht irgendwelche Nebenwirkungen davon hast, die vielleicht blöd sind, können die eine gewisse Hilfe sein. Dennoch wird sich jetzt nicht alles für dich auflösen. Es ist nicht so dieses, ach, jetzt habe ich die Erkenntnis und schnipp, alles ist irgendwie perfekt und weg und einmal einen Schalter umgelegt und ich funktioniere genauso, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Nein, das passiert nicht. Das ist ein weiterer, langer, mühsamer Weg. Also es ist eher so wie der Gipfel, von dem aus du auf einmal alles überblickst und siehst, dann gleichzeitig aber wieder von dort aus einen Weg hinuntergehst und dich mit diesen ganzen lästigen Dingen da unten halt irgendwie arrangieren musst. Ja, du hast jetzt viel bessere Möglichkeiten, dich damit zu arrangieren. Du hast mehr Wissen darüber. Du hast bekommst vielleicht auch irgendwo Hilfestellungen. Du kannst das irgendwie passend machen. Du musst dich nicht mehr selber dafür verantwortlich machen. Du musst dich nicht dafür schämen oder hassen und dergleichen. Also bleibt trotzdem anstrengend. Das ist so der erste Teil. Das heißt, da ist alle Energie drauf, auf diesen einen Punkt gerichtet, aber ja, es wird jetzt nicht sämtliche Last abgenommen auf einmal. Das ist trotzdem ein weiterer mühsamer Weg. Und gerade wenn du vorher halt schon einen langen, mühsamen Weg und der sehr energieziehend war, hinter dir hattest, dann ja, ist es oft nochmal so eine eher ja demotivierende Erkenntnis und du hast halt jetzt nicht mehr die Hoffnung, dass es da nochmal irgendwie so einen tollen Punkt gibt. Und dann ist ja auf einmal alles total einfach. Nee, das kommt wahrscheinlich nicht mehr, weil diesen großen entscheidenden Punkt hast du gefunden. Der löst es aber nicht komplett auf. Und das kann so ein bisschen hoffnungslos machen auf der einen Seite. Man kann mittel- und vor allem langfristig trotzdem einiges draus rausziehen. Man kann einiges für sich verbessern. Aber es ist trotzdem mühsam. Ja, damit muss man sich halt dann irgendwie arrangieren lernen, dass diese Hoffnung, die man vielleicht hatte, so konkret sich nicht umsetzen wird, aber ja, an dessen Stelle halt andere Dinge treten können, mit denen man durchaus im Leben vorankommt und weiterkommt. Nur nicht ganz so schnell, wie man es vielleicht gerne gehabt hätte. Es ist nicht so der Millionengewinn, der sofort alles ändert. Sind davon, dass ein Millionengewinn auch nicht sofort alles ändert für einen, weil manche lästigen Themen und Bereiche bleiben halt. Aber es gibt noch einen anderen Bereich, der ist vielleicht sogar der entscheidendere. Denn ja, jetzt bist du da oben am Gipfel, könnte man sagen, wobei du dann entdeckst, oh, der weitere Weg ist jetzt auch nicht leicht und locker bergab, sondern der ist durch dichtes Gestrüpp und immer wieder mit kleinen Anstiegen und Steigungen und irgendwie auch blöd. Aber du blickst zurück und überblickst auf einmal dein ganzes Leben und denkst dir, ach du liebe Güte. Und verstehst, was du da alles durchgemacht hast, warum du das durchgemacht hast, wo du an welchen Stellen keine Chance hattest, warum du an den Stellen gescheitert bist, warum das unfair war, was dir passiert ist, welche anderen Möglichkeiten du gehabt hättest, wenn du früher diese Erkenntnis gehabt hättest oder ja, was dir auch vielleicht verwehrt geblieben ist und für immer verwehrt bleiben wird, weil du eben leider neurodivergent bist und nie so exakt funktionieren wirst, wie das vielleicht halt neurotypische Neurox-M-Menschen halt können oder auch von dir verlangen. Dieses ganze riesige Konstrukt an Erkenntnis, das fällt dann auf einmal über dich her. Und das kann total deprimierend sein. Total krass, total furchtbar. Es ist nicht selten, dass Menschen genau deswegen dann in eine tiefe Depression, ja, oder irgendwas damit Vergleichbares, zumindest halt stürzen. Da gibt's ja auch durchaus unterschiedliche Dinge, in denen man dann landen kann, aber die einfach wahnsinnig erschütternd sind für einen. Und damit muss man sich aber auseinandersetzen. Dafür braucht man die Energie. Jetzt hat man aber schon alle Energie drauf ausgerichtet, quasi diese Diagnose zu bekommen. Und danach wird ja alles leicht und gut. Nein, es wird nicht leicht und gut. Und zusätzlich kommt noch diese Erkenntnis oben drauf, wo dieses ganze Leben an einem anfängt vorbeizulaufen. Man sich an alle Situationen wieder erinnert und erstmal realisiert, wie oft und wie beschissen es wirklich halt war. Dinge, die man vielleicht dem früher auch noch gar nicht zugeordnet hat und gesagt hat, naja, das ist ja bei jedem so. Und man auf einmal draufkommt und sagt, nein, ist nicht bei jedem so. Das ist bei dir und bei anderen Betroffenen passiert, aber das passiert nicht jedem so. Und das sind keine Sachen, die man ja mal eben so komplett durchläuft. Klar, dieser erste Überblick und dieser erste Eindruck ist so. Aber was du dann eigentlich machst in den Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren danach ist, dass du alle Aspekte deines Lebens nochmal durchlebst, durchdenkst und neu bewertest. So wie wenn du aus einem großen Lager, ja, wo alle Lebensmomente, Erinnerungen, Sachen oder sowas drin sind, alles nochmal rausholst, abstaubst, dir anschaust und sagst, oha, da steckt's ja auch drin, die Neurodiversität. Die Neurodivergenz ist auch hier maßgeblich beteiligt gewesen an diesem Moment. Warum ich mich damals so verhalten habe, warum es nicht geklappt hat, warum das schwierig war, warum das, ja, traurig war, sonst was. Und das kann dich halt auch sehr traurig machen, dieser ganze Bereich, wenn du das halt alles nochmal so vor Augen hast. Das kann dich regelrecht auch traumatisieren. Und deine Aufgabe ist es trotzdem, diese ganzen Sachen, nicht alle auf einmal, aber ja, immer mal wieder so ein bisschen was davon und nach halt dann ja weite Teile oder vielleicht sogar alles rauszuräumen, abzustäuben und neu zu bewerten, neu zu erkennen, neu zu sortieren, neu anzuordnen auch da drin. Die Erklärung, die du hattest, warum ist diese Situation so gelaufen? Warum war das alles furchtbar? Ja, weil ich so schlecht war, weil ich mich nicht bemüht habe, weil ich hätte doch da vorher irgendwie dran denken müssen und hätte das besser machen müssen. Und dann hätte ich, keine Ahnung, die Beziehung gerettet, hätte meine Schullaufbahn zu Ende gemacht, wäre da nicht mit meiner Familie so aneinander geraten, hätte mich nicht komplett verschuldet, hätte ihr nicht diesen Unfall gehabt oder sonst was. Das hast du alles vorher in einem gewissen Erklärmodell für dich ja eingeräumt quasi in die Regale. Und das musst du umräumen. Da musst du umbauen, musst sagen, nein, das hier ist passiert, weil ich jetzt nämlich mit den neuen Erkenntnissen kann das ganz anders bewerten und beurteilen. Und das kann erleichternd, erschütternd, traurig, alles auf einmal sein. Und es ist ein Haufen Arbeit, der da auf dich zukommt, diese ganzen Momente alle neu zu bewerten. Und du wirst immer wieder an einen Punkt kommen, wo du dich zurückerinnerst auf einmal an irgendwas und sagst, ach Gott, ja, das war ja auch das. Stimmt, ja, da hat es ja auch mit einer Rolle, ach Gott, ja. Und das wird um 3 Uhr nachts passieren, wo du dann wach liegst und drüber nachdenkst. Das wird irgendwie tagsüber passieren, wenn du in der S-Bahn sitzt oder gerade ja auf deiner Arbeit oder wo auch immer. Kommen dir diese Momente, Erinnerungen an Sachen anknüpfend und dir kommen diese ganzen alten Sachen und du denkst dir, oh Gott, ja stimmt, das war ja da auch und oh. Und das ist ein Haufen Arbeit. Das ist Sachen, die Menschen einfach auch lange Zeit beschäftigen können oder auch intensiv beschäftigen können. Und wenn du da nicht den Freiraum dafür hast, also nicht die Ressourcen hast, nicht die Zeit dafür hast, nicht ja die Möglichkeiten von anderen gegeben bekommst, kann das richtig schwierig und belastend auch sein. Deswegen, ja, ist der gute Tipp halt oft, dass wenn die Leute halt eine Diagnose bekommen, dass sie dann halt auch in einer stabilen Situation sein sollten, wo sie diesen Prozess durchlaufen können. Also Prozess im Sinne von prozessieren. Nicht hintereinander herlaufen, sondern halt verarbeiten. Also diese Verarbeitung dieser ganzen Sachen, also dieses Rausräumen, Abstauben, neu bewerten, neu anordnen, dem einen neuen Sinn geben, neue Zusammenhänge herstellen, das bedarf einiger Arbeit. Und ist aber auf der anderen Seite halt lohnend, weil du dann die Möglichkeit hast, ja, dein ganzes Leben, ja, damit dich auch anders zu arrangieren auch damit dann vielleicht für das restliche Leben halt noch was zu machen, aber gleichzeitig halt diese Erkenntnis rumschleppst, dass du vielleicht halt viel von deinem Leben auch, ja, vielleicht scheinbar verschwendet hast irgendwie, den du dich immer mit Dingen, ja, befasst hast, bei denen du keine Chance hattest. Du hast immer versucht, was gegen was anzukämpfen, wo du eh schon verloren hattest. Oder du hast immer versucht, was zu erreichen, was du eh nie erreichen konntest. Vergebene Liebesmühe sozusagen, verschwendete Lebenszeit. Ganz so ist es natürlich nicht. Auch diese Lebenszeit und diese Erkenntnisse und gerade noch mal auch dieses Revue passieren lassen und neu bewerten können, ist auf einer gewissen Weise auch ein Geschenk. Du hast ganz sicher auch viele Erfahrungen gemacht, die du sonst, wenn du es von Anfang an gewusst hättest, so nicht gemacht hättest. Es war nicht freiwillig, es war vielleicht auch nicht alles toll, aber es hat sicherlich auch irgendwelche Aspekte, von denen du heute, wenn du das willst, auch profitieren kannst. Du hast vielleicht so viele unterschiedliche, vielleicht auch krasse Erlebnisse in deinem Leben gehabt, so viele verschiedene Bereiche auch menschlicher Existenz halt erlebt und wahrgenommen, wie das sonst wenigen vielleicht zuteil werden kann. Ob du da was draus machen willst oder nicht, hängt es ein bisschen von dir ab. Aber es ist halt ein Potenzial, was da ist und was keineswegs jeder hat. Das sollte man halt auch nicht übersehen. Und das ist vielleicht die wichtige Erkenntnis halt, dass man ja jetzt nicht so tut und sagt, naja gut, aber ich meine, das ist alles quasi nur verschwendet und alles nur schlecht. Und dann aber auf der anderen Seite nicht die Besonderheiten und das besondere Potenzial, was man halt auch mitbekommen hat und was eben nicht jeder einfach so hat. Ja, wenn man das irgendwie missachten würde. Aber auch damit sich zu arrangieren, also auf der einen Seite loszulassen, auf der anderen Seite anzunehmen, ist ein Prozess, den man durchlaufen muss. Und da müssen sich auch viele Dinge im Gehirn halt erstmal anpassen. Ja, gerade alles, was sich bedrohlich angefühlt hat und in die Richtung Trauma geht oder sowas, muss sich halt auch im Gehirn anders sortieren. Das muss sich epigenetisch anders sortieren. Also erstmal muss es sich in deinem Nervensystem anders sortieren. Auf einer sehr tiefgreifenden körperlichen Ebene. Das muss sich dann in der ganzen Epigenetik irgendwie manifestieren. Und die Epigenetik wiederum hat dann auch Auswirkungen auf die ganzen Gehirnstrukturen, die sich dann wiederum rückwirkend auswirken. Das sind Dinge, die brauchen eine Weile, die laufen und die brauchen stetiger Zuwendung quasi. Also vieles wird dadurch nicht leichter, manches wird auch erstmal aufwendiger. Du musst das nicht alles auf einmal in einem Rutsch machen, aber natürlich willst du damit auch nicht weitere Jahrzehnte zubringen. Es ist immer eine Abwägung und ein Durchwursteln. Noch eine ganze Weile, auch noch nach der Diagnose. Das muss einem einfach bewusst sein. Und das sollte in einem, ja, so ein Überlegungsprozess auch immer eine Rolle spielen, dass man sagt, irgendwie, wie werde ich damit umgehen? Was bringt mir die Diagnose? Wie verändern sich Dinge? Und ja, wie krass das auch im Prinzip dein ganzes Leben umkrempeln kann, beziehungsweise wie krass du viel du da noch umkrempeln musst selber dann. Also nachträglich rückblickend quasi dein Leben von links auf rechts krempeln, wieder ordentlich richtig rum quasi die ganzen Situationen in deinem Kopf rücken. Um nicht das Gefühl zu haben, oh Gott, ich habe tausendmal versagt in meinem Leben, sondern zu sagen, oh Gott, tausendmal hätte mir das was geholfen irgendwie, wenn ich es gewusst hätte. Und oh Gott, eigentlich habe ich es ja dafür extrem gut gemacht. Und oh Gott, krass, was ich alles erlebt habe und andere nicht. Und oh Gott, was ich jetzt vielleicht alles draußen machen kann. Ja, das sind so die Erfahrungen. Und Teil des Prozesses ist manchmal dann, dass man halt einfach einen Podcast macht oder ein Buch schreibt oder irgendwas anderes draußen macht. Also produktiv anfängt, etwas mit seinem Leben zu tun. Ja. Da gibt es viele Möglichkeiten und das muss nicht zwingend immer genau dieser Themenkomplex sein, auch wenn sich's manchmal natürlich ein bisschen anbietet, aber manchmal entdeckt man auch alte Fähigkeiten oder sowas, die man hat brachliegen lassen, die man verloren hat, die man weggeschoben hat, die man wieder aufgreifen kann. Also bei diesem Rausräumen aus den Regalen, Anschauen, Abstauben und so weiter, findet man auch manchmal richtig wertvolle andere Dinge. Und da würde ich euch empfehlen oder auch euch bitten, da ein bisschen drauf zu achten, zu schauen, was habt ihr dort für Schmuckstücke auch einfach liegen, die ihr auch als Schmuckstücke jetzt endlich mal würdigen und entdecken könnt. nachdem ihr davor gemerkt habt, oh Gott, das waren Sachen, die waren mir wichtig, aber eigentlich haben sie alle anderen ganz schlimm gefunden, wo man sagen kann, ja, das ist aber egal, ob die anderen, die vielleicht alle neurotypisch waren, schlimm fanden oder blöd fanden, darauf kommt es nicht an. Und es gibt vielleicht Neurodivergente, die finden das total cool. Oder andere Erkenntnisse. Wie gesagt, da gibt's einfach auch trotz dieser ganzen Last, was man alles bearbeiten muss und machen muss, gibt's auch viele positive Dinge, die man so nebenbei da einfach mitnehmen kann und die man ja auf keinen Fall einfach wegwerfen sollte. Das war mal so ein kleiner Überblick und bevor ich noch weiter aushole mit weiteren Sachen, mache ich für heute mal an dieser Stelle wieder Schluss. Ich hoffe, ja, wenn ihr kurz vor dem Moment an der Diagnose steht, ihr habt das passende Setting. Wenn ihr euch mit anderen Leuten beschäftigt, die quasi gerade in der Diagnostik sind, seid euch dessen bewusst, dass da solche großen Themenkomplexe dann auf die zukommen und ihr dem halt auch irgendwie ein bisschen Rechnung tragen müsst. Ich hoffe, auch dieser Podcast hilft euch so ein bisschen dabei weiter. Das ist zumindest mein Anliegen dabei. Wenn nicht, sagt's mir auch gerne. Beziehungsweise, wenn ihr Anregungen habt, mit was man vielleicht euch oder anderen irgendwie noch besser weiterhelfen könnte, ja, dann schreibt selber ein Buch, macht selber einen Podcast. Meldet euch dann trotzdem. Können wir hier vielleicht auch mal einfach vorstellen. Oder auch gemeinsam besprechen. Oder schreibt es einfach in die Kommentare. Das ist der einfache Weg irgendwie, wenn ihr es euch nicht kompliziert machen wollt und gerade irgendwie noch mitten in vielen Regalen steckt, die ihr da irgendwie neu einräumen müsst. Wir sehen, wir hören uns wieder bei der nächsten Episode.